weil heute so viel auf uns einprasselt, da sind so viele Reize, Erwartungen, Aufgaben, dass wir dem allen gar nicht gleichzeitig gerecht werden können. Wir versuchen das häufig und dann ist die Gefahr sehr groß, irgendwann auszubrennen. Wenn ich das Gefühl habe, der Alltag wächst mir sowieso über den Kopf und dann lese ich noch zusätzlich diese ganzen Horror-News in der Zeitung, dann habe ich ja wirklich das Gefühl, mein Leben, die Welt, hier geht alles den Bach runter und wir dann irgendwann resignieren.
Wenn wir jetzt das Gefühl haben, es ist alles zu viel, wir sind überfordert, welchen typischen Fehler sollten wir jetzt unbedingt nicht machen? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Zu Gast ist heute Professor Dr. Eva Asselmann. Sie ist Psychologin und Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Wir sprechen über dieses Gefühl, wenn uns das Leben über den Kopf wächst. Wenn alles zu viel ist. Zu viele Aufgaben, zu viele Gedanken, zu viel Druck. Woher kommt eigentlich dieses Gefühl? Und warum macht der Versuch, dann alles zu kontrollieren, es oft nur noch schlimmer? Eva zeigt uns stattdessen, wie wir aus diesem Gefühl von Überforderung wieder herausfinden, klarer denken können und Schritt für Schritt zurück in unsere eigene Wirksamkeit kommen. Es ist ein Gespräch über Überforderung, Kontrolle und den Weg zurück zu mehr innerer Stärke. Hier kommt Eva Asselmann.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Du kommst ja gebürtig aus Köln, habe ich gelesen. Wie sehr vermisst du eigentlich Köln und besonders den Karneval?
Ganz unterschiedlich. Wenn ich in Köln bin, dann freue ich mich immer, weil ich Köln so überschaubar und sauber finde im Vergleich zu Berlin. Und genieße die Zeit da immer sehr. Ich gehe da immer im Stadtwald joggen. Und der Karneval, ja, ich habe das als Kind sehr gemacht, aber wenn man eine Weile weg ist, findet man das manchmal auch so ein bisschen schräg. Also ich glaube, man muss da sein, so drin, sonst so aus der Ferne ist es so ein bisschen schon speziell auf jeden Fall.
Aber was genießt du dann an Berlin, was Köln nicht hat? Also wir haben schon entdeckt, Köln ist sauberer als Berlin, aber hat auch Berlin etwas, was Köln nicht hat?
Total, ich bin so ein totaler Metropol-Fan. Ich mag ganz große Städte, wo man so das Gefühl hat, hier pulsiert das Leben. Also ich brauche mal das Gefühl, ich bin mittendrin, ich bin am Zahn der Zeit, hier passiert was, selbst wenn ich nur zu Hause bin. Das finde ich cool. Also es sind ja schon sehr viele diverse Menschen, es gibt sehr viele unterschiedliche Stadtteile, ganz, ganz viel zu tun und zu entdecken. Und cool ist auch, dass ja jeder immer mal nach Berlin kommt. Also es ist auch richtig gut zum Networking, auch beruflich. Weil jeder hat irgendwann mal einen Kongress oder eine Konferenz in Berlin und sagt dann über kurz oder lang, hey, ich bin doch da, lass doch mal treffen. Das ist schon praktisch.
Und heute Abend passiert ja auch was ganz Aufregendes bei dir, denn du hast deine Premierabend quasi und das noch im schönen Dussmann, im schönen Bücherladen. Genau. Darfst ja dein neues Buch vorstellen. Wie aufgeregt bist du? Wie groß ist die Vorfreude, dann heute Abend ja zum ersten Mal aus deinem Buch vorzulesen oder ein paar Inhalte zu teilen?
Die Vorfreude, die ist groß. Aufgeregt bin ich nicht so, weil ich so viele Presseinterviews, Podcast-Aufnahmen und so weiter hatte in den letzten Wochen, wo sich natürlich auch die Themen und die Ausführungen immer so wiederholen. Ich glaube, man muss ja aufpassen, dass man die Themen dann immer wieder auf den Punkt bringt, weil wenn man die gleichen Sachen immer wieder wiederholt, klingt das halt dann ab einem gewissen Punkt so ein bisschen runtergeleiert oder kann so klingen, aber ist auch immer wieder anders. Also es sind auch ganz unterschiedliche Menschen da aus dem Verlag, Freunde, Bekannte, Kollegen. Es wird ein sehr bunter Haufen. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Ja. Ich habe auf jeden Fall damals, ich habe auch eine Lesereise gemacht in verschiedenen Städten. Ich habe es total genossen. So, weil man ja dann zum ersten Mal auch so das Live, die Live-Reaktion des Publikums mitbekommt. Sonst bekommt man ja nur E-Mails oder wenn jemand ausgelesen hat. Aber so, wenn man dann über eine Stelle liest oder spricht, dann kriegt man sofort Resonanz. Von daher hoffe ich, dass es für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt in diesem Podcast sich nicht wie runtergeleiert heute anfühlt. Und vielleicht habe ich auch die ein oder andere Frage für dich dabei, über die du noch nicht gesprochen hast. Aber ein Thema, ich meine, Eva, darum geht es ja auch in deinem Buch. Aktuell, viele Menschen haben das Gefühl, es ist too much. Ja, es ist einfach zu viel von allem, zu viel Arbeit, zu viel, was im Privaten los ist, Gesundheit, Politik, Finanzen. Also irgendwie haben die Menschen das Gefühl, denen ist alles zu viel. Kennst du eigentlich selbst, also persönlich, dieses Gefühl und wie hat sich es bei dir geäußert, dieses, wenn es mal zu viel war?
Ja, ich kenne das total und ich finde das witzig, weil mir natürlich in jedem Gespräch jeder diese Frage stellt und ich denke mir immer, wer kennt das nicht? Ich bin natürlich auch nur ein Mensch und Ja, aber ich glaube, wenn man sich als Autorin auch mit dem Gefühl identifiziert, dann kann man das auch besser rüberbringen, authentischer. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich irgendwo sitze mit meinem E-Mail-Postfach und dann kommt ein Liegen nach dem anderen. Also wenn ich schon das Gefühl habe, das ist jetzt gerade super viel und schnell, schnell und ich bin schon so zerfasert und dann kommen noch Dinge obendrauf und irgendwelche Anrufe und dann ganz spontan und hier springen und da und alles ist dann gleich super dringend und wichtig. Und was ich dann häufig mache, ist eine Pause, was ja erstmal kontraintuitiv ist. Ich versuche dann wirklich rauszugehen kurz, vielleicht joggen oder einkaufen oder manchmal auch eine Freundin zu treffen, also wenn das irgendwie in die Abläufe reinpasst, um Abstand zu bekommen, um dann mit Fokus und Ruhe mich den Dingen widmen zu können. Weil sonst passiert auch mir das, dass ich irgendwelche komischen E-Mails rausschicke, dann sind Leute verwundert, dann gibt's Nachfragen, Chaos, Stress und dann kumuliert sich das mit der Zeit.
Ja, du hast jetzt ja einen Faktor angesprochen, das sind ja diese zu vielen Nachrichten, zu viel, die was von einem selbst sozusagen wollen. Was denkst du, was ist noch so der größte Faktor, woher dieses Gefühl kommt, dass eben auch vielleicht diese Leichtigkeit ja fehlt? Man könnte ja auch mit einer Leichtigkeit diese E-Mails, die Nachrichten beantworten, aber irgendwie fehlt ja diese Leichtigkeit. Was denkst du, was ist so mit die größten Faktoren, warum sich Menschen eben überfordert fühlen in gewissen Situationen?
Also es ist erstmal das Tempo und die Dichte. Durch die Technik können wir heute viel schneller arbeiten. Früher musste man einen Brief schreiben, den schickte man ab, dann wurde der zugestellt, dann wartete man 1, 2, 3 Wochen, ehe man mit einer Antwort rechnen konnte. Und heute ist die E-Mail in einer Sekunde da, der andere hat ratzfatz geantwortet und dann bin ich wieder dran. Also das hört gar nicht auf, man ist wie in einem Hamsterrad. Und dadurch, dass wir ja alle schneller werden, steigt dadurch auch der Druck. Wir können ja nicht unser Tempo alleine selbst bestimmen, sondern wir werden ja immer auch gemessen mit anderen. Und wenn das Leben, die Taktung auch im Arbeitsleben so rasant ist, haben wir natürlich den Eindruck, wir müssen da irgendwie mithalten, wir müssen auch schneller werden, wenn die anderen schneller sind. Und das erzeugt enormen Stress. Hinzu kommt, dass wir uns auf Social Media natürlich mit Milliarden von Menschen vergleichen. Wir sehen da ganz viele tolle, aber kuratierte Profile und verwechseln sehr schnell diese Scheinwelten mit der Realität, was zu dem Gefühl führt, dass wir selbst gar nicht mehr mithalten können.
Und um Herr der Lage zu werden oder mit dieser Schnelligkeit mitzugehen, du hast es ja auch angesprochen, schlagen ja viele vor, einen Gang zurückzuschalten. Mhm. Es gibt ja auch eine offizielle Bewegung dazu, Slow Living von Karl Honnor. Für die, die das Konzept nicht kennen, dabei geht es darum, so ein bisschen die Zeit mehr zu genießen, die Räume zu öffnen, mehr sitzen zu bleiben, mal bewusst durchzuatmen, die Momente achtsam zu genießen. Und wie du ja auch, da mal eine Pause zu machen. Und ich finde das Konzept auch klasse. Aber ich finde, du hast ja auch eben so ein bisschen angesprochen, das ist ja schon sehr leicht gesagt, wenn man in einem Umfeld aber arbeitet und lebt, was ja weiterhin dieses Tempo fährt, stelle ich mir das sehr kompliziert vor, zu sagen, hey, ich schalte jetzt aber einen Gang zurück, ich nehme mich jetzt raus. Würdest du deswegen sagen, dass es eher ein individuelles Versagen ist, dass wir mit diesem Tempo nicht mitkommen quasi? Oder würdest du sagen, es ist eher so ein gesellschaftliches Phänomen, dieses Gefühl, überfordert zu sein?
Definitiv ein gesellschaftliches Problem. Es betrifft ja ganz viele Menschen. Das ist eigentlich der Punkt, dass ganz viele Menschen glauben, dass es an ihnen liegt, dass sie einfach nicht schnell und nicht gut genug sind, sich abrackern und dieses Gefühl sich dann verfestigt, selbst zu versagen, obwohl es eigentlich etwas Systemisches ist, was an unserer modernen Umwelt liegt.
Also kannst du jetzt ein bisschen Entwarnung quasi rausgeben für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich schuldig fühlen. Es ist schon das soziale Umfeld, was uns da einfach stark prägt.
Ja, es sind einfach ganz viele Faktoren in unserer Welt, die zusammenkommen. Das Tempo, die Dichte, wenn Dinge schnell sind, technologisch einfacher, werden sie auch komplexer. Zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen sind ja heute viel verflochtener. Man interagiert, man kollaboriert weltweit. Dadurch werden Systeme auch anfälliger, fragiler. Wir lesen ganz viel von negativen Nachrichten, von Krisen. Und das verstärkt den Eindruck, dass das Leben sehr unsicher ist, chaotisch, unberechenbar. Und das kann vielen Menschen Angst machen.
Eine andere Folgekonsequenz wäre ja loszulassen quasi. Also wenn man sagt, es ist zu viel, dann könnte man ja im Kopf haben, okay, ich muss irgendwas loslassen. Ich kann mir das nur so sehr schwer vorstellen, sich von so Sachen zu befreien, weil das, also dass es den Menschen schwerfällt, weil man hat ja auch viel Zeit in das Hobby gesteckt, in die Arbeit gesteckt, vielleicht auch in die Beziehung gesteckt, wo man sagt, hey, oder in die Wohnung, in das Haus, in, ne, in das alles, was wir uns aufgebaut haben, um dann zu sagen, hey, jetzt muss ich da etwas loslassen, wo ich so viel Energie und Zeit reingesteckt habe. Was würdest du uns mitgeben? Wie klappt es, dieses Loslassen? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Hebel, um damit zurechtzukommen mit diesem Gefühl.
Ja, mit Loslassen meine ich natürlich nicht, wie sich morgen hinzulegen und zu sagen, nach mir die Sintflut, ich mache jetzt nichts mehr, sondern sich ganz bewusst zu überlegen, wo gebe ich denn meine Energie rein? Was sind meine Prioritäten? Was ist mir wichtig? Weil heute so viel auf uns einprasselt, da sind so viele Reize, Erwartungen, Aufgaben, dass wir dem allen gar nicht gleichzeitig gerecht werden können. Wir versuchen das häufig und dann ist die Gefahr sehr groß, irgendwann auszubrennen, gerade wenn man sich keine Leerläufe, Freiräume, Pausen gönnt. Und wir müssen gewisse Dinge loslassen, um uns dem, was für unser Leben essentiell ist, was unser Leben erfüllt, um uns dem widmen zu können. Und dementsprechend ist es ganz wichtig zu priorisieren und sich zu überlegen, was tue ich, was liegt auch in meiner Macht und wo lasse ich los? Weil ganz häufig sorgen wir uns ja auch um Dinge, die wir gar nicht selbst kontrollieren oder beeinflussen können. Wenn wir den ganzen Tag über die Weltlage nachdenken, wie schlimm das eventuell werden könnte, bringt uns das häufig nicht weiter. Das frisst ganz viel Energie. Wir können das aber nur sehr indirekt oder gar nicht verändern, sodass es hilfreicher ist, sich eher dem zu widmen, was wir selbst gestalten und beeinflussen können.
Jetzt muss ich aber einmal doch noch kritisch nachfragen, weil du hattest ja eben gesagt, dass es schon auch an der sozialen Entwicklung, an der gesellschaftlichen Entwicklung liegt. Was ich aber aus deinem Buch rauslesen konnte, ist, dass du sagst, dass es gar nicht dieser Druck von außen ist, der uns zermürbt, sondern es ist halt vielmehr dieser Mangel an einer inneren Verankerung, dass wir uns immer auch mehr selbst entfremden aufgrund von unterschiedlichen Identitäten, die wir auch im Alltag so einnehmen, verschiedenen Rollen. Also am Ende ist es ja dann doch ein kleines individuelles, in Anführungsstrichen, Versagen. Also, dass wir vielleicht nicht die Kompetenz haben, eben damit gut klarzukommen, weil wir diesen Mangel an einer inneren Verankerung haben. Was würdest du jetzt sagen? Also, wie stark ist jetzt dieses Individuelle, wie wir damit umgehen?
Da kommt immer beides zusammen, das Individuelle und das Systemische. Aber die Art, wie wir im Alltag denken, fühlen und handeln, ist natürlich geprägt durch unsere Umwelt. Also wir sind ja so, wie wir sind, auch weil wir in einer bestimmten Umwelt leben. Und wenn der Eindruck entsteht, ich muss ganz, ganz viel leisten, ich reiche nicht aus oder die anderen sind schneller, dann macht das natürlich auch etwas mit mir. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass Lösungen immer struktureller Natur sind. Wir brauchen zum Beispiel Bildung, Aufklärung, Unterstützung, aber auch individuell können wir ganz viel tun. Wir können uns ja selbst weiterbilden, psychologische Kompetenzen entfalten, die wir dann im Alltag anwenden. Und eigentlich ist das eine positive Nachricht, denn wenn wir selbst etwas tun können, dann sind wir ja nicht ausgeliefert. Wir selbst können versuchen, die Sache zum Guten zu wenden.
Dann lass uns da doch mal in die Tiefe gehen. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, es ist alles zu viel, wir sind überfordert, welchen typischen Fehler sollten wir jetzt unbedingt nicht machen, wenn wir dieses Gefühl haben? Was sollten wir unbedingt vermeiden? Weil, was ich aus deinem Buch gelesen habe, viele Menschen tendieren dazu, wenn man überfordert sich fühlt, dann zu einer gewissen Verhaltensweise zu tendieren.
Ja, häufig krallen wir uns fest, wir versuchen die Dinge noch besser zu machen, zu kontrollieren, um Einfluss zurückzugewinnen. Häufig werden wir dadurch aber starr und rigide. Also viele Menschen fokussieren sich zum Beispiel exzessiv auf Sport, Körper, Ernährung, weil das Themen sind, die man sehr gut kontrollieren, messen, tracken kann. Und das gibt erstmal Struktur, ist natürlich auch bis zu einem gewissen Ausmaß hilfreich für die Gesundheit, ganz klar. Aber wenn das sehr exzessiv wird, sehr kontrollierend, zwanghaft, dann kann es sein, dass wir unflexibel werden. Dass wir uns zum Beispiel sehr stark darauf fokussieren, unruhig werden, wenn wir jetzt keinen Sport machen können und so weiter. Und dann frisst das immer weiter Energie.
Warum haben wir denn dieses Gefühl nach Kontrolle? Also woher kommt das und was macht das mit unserem Gehirn, dass es anscheinend so ein zentrales Bedürfnis von uns Menschen ist? Was gibt uns das?
Das ist evolutionär angelegt, ein Grundbedürfnis. Denn für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, die Umwelt vorherzusagen, sie beeinflussen zu können. Also man musste erkennen, wenn da giftige Pflanzen waren oder wilde Tiere, um sich entsprechend verteidigen und schützen zu können. Andernfalls starb man. Und ja, diese Tendenz, dieses Bedürfnis, unser Leben mitzugestalten, steuern zu können, das ist immer noch ganz tief in uns verankert.
Und wie blöd unser Gehirn sein kann, das hast du in deinem Buch mit einem tollen Beispiel gezeigt, und zwar am Flughafen in Houston. Magst du mal die Geschichte erzählen, weil ich finde die so treffend, was das eben mit unserem Gehirn macht. Ich glaube, da können wir mal ganz gut verstehen, wie leicht unser Gehirn auch zu manipulieren ist irgendwie in einer gewissen Art und Weise.
Ja, das war ein Flughafen in Houston und die Leute, die haben sich beschwert, dass die Wartezeit am Gepäckband zu lang sei. Ergo reagierte man, man verkürzte die Zeit, aber so richtig gefruchtet hat das nicht, die Beschwerden, die blieben. Dementsprechend hat man das Ganze nochmal genau beäugt, analysiert, was da schief lief und festgestellt, dass die Leute direkt an dem Band waren, weil das direkt neben dem Ankunftsort lag und dann da 7 Minuten lang regungslos warten mussten. Was hat man gemacht? Man hat die Strecke zum Band verlängert, sodass die Leute liefen, anstatt stehend zu warten. Und sie da, die Beschwerden, die verschwanden. Die Leute fühlten sich besser, weil sie nämlich nicht mehr passiv warteten und sich dabei ausgeliefert fühlten, sondern weil sie etwas tun konnten. Dieses Gehen, die Bewegung, die führte zu einem Gefühl von Kontrolle. Das ist halt ja super spannend und verdeutlicht, wie sehr wir dieses Gefühl von Handlungsspielraum, von Einflussnahme brauchen.
Aber als ich das Beispiel und dir jetzt auch so zugehört habe, und vielleicht geht es ja den Zuhörer und Zuhörerinnen auch, die ein bisschen älter sind, ich habe mich gefragt, war das schon immer so, dass eben Stillstand gleich Kontrollverlust, dass wir es damit verwechseln? Weil ich habe mich dann gefragt, so als ich damals beim Arzt war, noch auf den Bus gewartet habe an der Haltestelle. Ich meine, damals hatten wir ja gar nicht groß die Handys, also ne, zu der Generation gehöre ich noch. Auch in der Arztpraxis hat man dann doch die eine oder andere Zeitschrift gelesen oder gewartet. Und im Nachgang habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt für mich so eine vergeudete Zeit war oder so eine frustrierte Zeit. Und jetzt habe ich mich gefragt, hat sich das verändert oder ist einfach nur, mache ich mir selbst etwas vor, sozusagen rückblickend, und die Zeit war doch eigentlich für mein Gehirn schlimm und frustrierend. Wie blickst du darauf? Also hat sich das jetzt erst so zugespitzt oder war das schon immer da?
Sowohl als auch. Wir neigen dazu, die Vergangenheit zu verklären und das als etwas positiver zu erinnern. Aber es ist schon so, dass uns diese Fähigkeit zu warten abhanden gekommen ist. Dadurch, dass die Welt so schnell ist, haben wir auch das Gefühl, wir müssen schneller sein. Wir fühlen uns deswegen getriebener. Und durch das Smartphone können wir uns permanent beschäftigen. Also wir holen ja immer unser Smartphone raus, wenn wir irgendwo sind und warten. Und dadurch verlieren wir diese Fähigkeit, auch einfach mal passiv da zu sein. Das ist auch eine Sache des Trainings der Gewohnheit. Und so fühlt sich das noch aversiver für uns an.
Und weil wir gelernt haben, dass ja das Handy oder andere Tätigkeiten dann uns diesen Dopaminkick geben. Und wenn wir das einmal abgespeichert haben im Gehirn, deswegen möchte unser Gehirn dann immer mehr sozusagen. Und das hatten wir ja im Vergleich vor 20 Jahren nicht, weil wir da diese Dopaminkicke ja gar nicht so extrem hatten und vielleicht deswegen auch 5 Minuten mal dann doch aushalten können, oder? Daraus, so können wir es auch erklären.
Total, weil wir immer, wenn wir unser Smartphone haben, wenn wir bei Social Media sind, ja ein paar Glückshormone freisetzen, zum Beispiel, wenn wir Nachrichten bekommen oder Likes. Das führt immer zu so einem ganz kurzen, aber nicht anhaltenden Belohnungseffekt. Ergo, wir wollen mehr, wir wollen noch mehr Likes, Nachrichten immer wieder nachgucken. Hat da vielleicht jemand was Interessantes gepostet, reagiert auf meinen Post und so weiter? Ergo geraten wir schnell in so eine Schleife, dass wir immer mehr Zeit bei Social Media verbringen, uns langfristig dadurch aber nicht erfüllt, sondern eher leer fühlen und am Ende des Tages auch dieser Eindruck entsteht, ich war den ganzen Tag hektisch zugange, habe irgendwas gemacht, aber so richtig geschafft habe ich heute eigentlich nichts.
Das heißt, Eva, wir können jetzt erstmal festhalten, dieser Versuch, Kontrolle im Alltag wieder zu erlangen, ist eben nicht die Lösung, sagt ja auch Hartmut Rosa, dass es eher uns in Anführungsstrichen nicht lebendig macht, wenn wir alles verfügbar machen wollen. Was sollten wir denn jetzt stattdessen tun? Was ist jetzt deine Empfehlung, wenn uns jetzt Menschen zuhören und wieder in einer Situation, wie du auch manchmal dieses Gefühl haben, es kommt alles über einen hinweg und man fühlt sich überfordert. Was wäre so jetzt deine Lösung, deine Empfehlung?
Also der Akuttrick ist immer ganz kurz wirklich innezuhalten, selbst wenn es nur einige Minuten oder Sekunden sind. Ich kann langsam ein- und dann wieder ausatmen. Das ist sehr effektiv, weil der Atem mit Entspannung verbunden ist. Und so kommen wir körperlich direkt runter. Dann können wir auch eine Runde um den Block drehen, um wieder bei uns anzukommen, um wieder einen klaren Blick zu bekommen. Wir können das, was uns im Kopf bewegt, das können wir erstmal aufschreiben, es parken, weil es dann auch leichter fällt, das zumindest zeitweise mal loszulassen und dann zu überlegen, wo sind meine Prios auf dieser Liste. Und insgesamt ist, glaube ich, wichtig das richtige Maß. Es geht nicht um komplette Kontrolle oder komplettes Loslassen. Es geht nicht darum, rasend schnell oder super langsam zu sein, sondern dass wir die Balance wahren. Denn genau darauf sind wir evolutionär ausgerichtet. Unsere Vorfahren, die erlebten immer kleine Peaks von Stress, wo es sehr schnell gehen musste. Aber die erlebten auch Phasen der Ruhe, der Entspannung. Und genau das brauchen wir auch heute. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man gefordert ist oder wenn man mal versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Das kann ja auch schön sein und erfüllend. Aber wir brauchen eben auch diese Phasen, um wieder bei uns selbst anzukommen, um den Akku wieder aufzuladen, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Du sagst auch, statt Kontrolle ist die Lösung Selbstwirksamkeit. Wir haben schon viele Podcast-Folgen zum Thema Selbstwirksamkeit. Wie kommen wir wieder in diese Handlungsfähigkeit sozusagen? Weil auch Hartmut Rosa in unserem Podcast gesagt hat, ne, durch die ganzen Regeln und Strukturen, wir verlieren ja immer mehr die Selbstwirksamkeit, die Erfahrung quasi. Also entweder durch andere oder weil wir es eben auch manchmal vielleicht selbst verschulden. Wie gelangen wir denn jetzt wieder in die Selbstwirksamkeit, also wieder in dieses Vertrauen zurück, dass wir eben auch alles schaffen können quasi? Wie können wir da wieder dieses Vertrauen zu uns gewinnen, wenn wir vielleicht in den letzten Jahren das verloren haben, entweder selbst verschuldet oder eben durch äußere Einflussfaktoren, weil der Chef, die Chefin uns sozusagen gar keinen Raum mehr lässt für Selbstwirksamkeit? Wie gelangen wir wieder in dieses Vertrauen in uns, in unsere Tätigkeiten?
Der allerwichtigste Hebel für Selbstwirksamkeit ist die eigene Erfahrung, dass wir im Alltag erleben, mein Handeln kann etwas bewirken. Ich bin erfolgreich in dem, was ich tue. Und ganz häufig im Alltag, gerade wenn wir gestresst sind, fokussieren wir uns ja auf Makel, auf vermeintliche Schwächen, Probleme, Dinge, die uns nicht gelingen. Wir vergleichen uns mit anderen, die scheinbar alles besser wuppen. Und es hilft sehr, den Fokus hier wieder auf die eigenen Stärken und Ressourcen zu richten. Was kann ich eigentlich richtig gut? Was sind meine Core-Kompetenzen? Worauf bin ich stolz? Was habe ich in meinem Leben schon erreicht? Welche Strategien habe ich da eingesetzt? Und wie könnte ich die auch jetzt wieder nutzen, wenn in meinem Alltag gewisse Probleme auftauchen? Das kann man sich einmal ganz bewusst überlegen. Wenn einem da nichts einfällt, gerne auch mal den Lieblingsmenschen fragen, weil andere uns häufig viel realistischer, viel positiver einschätzen, denn wir sind meistens selbst unsere größten Kritiker. Und dann können wir diese Handlungsfähigkeit im Alltag auch wieder etablieren, uns ganz kleine Schritte vornehmen. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel nur diese eine E-Mail, den Dreizeiler, oder ich mache jetzt nur den Abwasch. Schon durch so ganz, ganz kleine Mikrohandlungen lernt unser Gehirn, ich bin wirksam, ich kann etwas tun, und so kommt häufig eine positive Spirale in Gang.
Du beschäftigst dich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, und ich hatte mich jetzt gefragt, gibt es da einen Zusammenhang? Denn es gibt ja einerseits die Menschen, die sich nicht als Spielball verstehen, sondern wirklich als Gestaltende, die immer alles in die Hand nehmen und immer den Einfluss haben, ich kann alles gestalten. Und dann gibt es ja die Menschen, die eher den anderen Menschen die Schuld geben quasi oder die Schuld bei den anderen suchen oder sagen, hey, die anderen Menschen haben so eine große Macht auf mich, so einen großen Einfluss. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeiten und quasi wie sehr die Selbstwirksamkeit ausgeprägt ist?
Ja, die Selbstwirksamkeit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, wenn man so will. Sie ist Bestandteil unserer Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die hängt immer ab von den Genen. Das ist auch Veranlagung, wie selbstwirksam du dich fühlst, aber auch von Erfahrungen, darunter auch sehr frühen Lebenserfahrungen. Das Umfeld, die Eltern, Lehrer spielen eine massive Rolle. Das sind nämlich weitere Hebel, die relevant sind für unsere Selbstwirksamkeitserwartung. Habe ich ein Umfeld, was mir spiegelt, hey, du packst das, ich glaube an dich, du wirst das wuppen? Oder habe ich Leute, die mich runtermachen? Habe ich in meinem Umfeld positive Vorbilder? Was sind meine Eltern für Menschen? Sind das welche, die den Teufel an die Wand malen, die zitternd in der Ecke sitzen, regungslos? Oder sind das Leute, die Dinge anpacken, die auch bei Schwierigkeiten ruhig bleiben, die nach Lösungen suchen und Dinge umsetzen? Dieses Modelllernen schon in der frühen Kindheit, das färbt ab, das prägt uns ein Leben lang. Aber auch im Erwachsenenalter können wir weiter an unserer Persönlichkeit arbeiten. Auch wer ein ungünstiges Umfeld gehabt hat in der frühen Kindheit, kann auch im Erwachsenenalter das Ruder noch rumreißen und da selbst an sich, an den eigenen Einstellungen arbeiten.
Jetzt hast du die Ermutigung angesprochen. Da würde ich jetzt gerne noch weiter reingehen und wir kommen gleich wieder zurück, was wir für uns selbst machen können. Aber du hattest in deinem Buch geschrieben, es gibt 4 Quellen quasi für die Selbstwirksamkeit. Also dass Selbstwirksamkeit kein einzelner Moment ist, sondern oder kein eingeborenes Talent, sondern sie wächst aus 4 Quellen. Ich zitiere kurz, du hast es aus der Forschung, aus dem, was wir selbst erfahren, das hast du ja gerade schon angesprochen, aus den Vorbildern, die wir beobachten, aus der Ermutigung, die wir erhalten. Und daraus, wie wir inneren Zuständen begegnen. Und jetzt hast du ja diese Ermutigung schon angesprochen. Wie können wir jetzt andere Menschen oder wie entscheidend ist das, wie das Umfeld eben mit uns spricht? Was kannst du da noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen? Du hast ja gerade das Umfeld angesprochen in der Kindheit. Ne? Haben wir ein unterstützendes Umfeld oder nicht? Aber so, was können wir richtig machen oder falsch machen, auch wenn es um unser Umfeld geht?
Das spielt eine ganz maßgebliche Rolle ein Leben lang. Wie ist zum Beispiel meine Partnerschaft? Was habe ich für Freunde? Und vor allen Dingen auch am Arbeitsplatz, was herrscht da eigentlich für ein Klima? Da sprechen wir häufig auch von psychologischer Sicherheit. Habe ich ein Arbeitsumfeld, wo ich mich sicher fühle, wo ich den Eindruck habe, selbst wenn etwas nicht gelingt, ich kann das zugeben. Wenn ich Fehler mache, dann finden wir da einen konstruktiven Umgang mit. Sind da Leute, die sehen, wie ich mich einbringe, die wertschätzend sind? Dieses Klima, das macht ganz, ganz viel mit uns, wie wir uns selbst wahrnehmen, aber auch wie motiviert wir letzten Endes sind. Und da beeinflussen wir uns alle wechselseitig. Wir werden natürlich von unserem Umfeld beeinflusst. Wir können aber auch selbst gestalten, wie wir als Team zusammenarbeiten. Gerade bei Führungskräften ist das natürlich sehr, sehr wichtig.
Und da sagst du sogar, es kann so eine kollektive Selbstwirksamkeit entstehen. Was meinst du damit? Vielleicht hast du auch mal ein Beispiel aus dem Alltag, wo wir sehen, dass aus einer individuellen Selbstwirksamkeit vielleicht dann eine kollektive entsteht und welchen Einfluss oder welche Macht die dann auch haben kann. Vielleicht hast du ja ein Beispiel auch dann auch dazu.
Ja, im negativen Fall kann es sein, dass sich Menschen zurückziehen, wenn viele Menschen spüren, dass sie überfordert sind, wenn sie sich ohnmächtig fern der Einflussnahme fühlen, dann ja, ziehen sich Menschen zurück. Mhm. Der Raum für Populisten und so wird groß. Das kann ganze Gesellschaften zugrunde richten, wäre zu viel gesagt. Aber das hat einen enormen gesellschaftlichen Impact, aber auch im Positiven. Menschen lassen sich inspirieren und ganz große Bewegungen sind so entstanden. Zum Beispiel Fridays for Future. Da waren erst einzelne Menschen, die protestiert haben und daraus ist ein großer Strom geworden, eine große Bewegung. Oder ein anderes Beispiel sind die friedlichen Demonstrationen in der DDR, die letzten Endes ja zum Systemsturz geführt haben. Also wenn ich zeige, ich kann handeln oder wir können handeln, dann steckt das andere an.
Jetzt hatte ich beim Lesen hatte ich mich gefragt, weil vielleicht können die Zuhörer und Zuhörerinnen mir da recht geben. Auch wenn die Selbstwirksamkeit sehr hoch ist, manchmal gelingen uns ja einfach Sachen nicht. Ne? Etwas geht schief oder etwas misslingt. Und dann fragen uns aber viele Menschen, hast du genug getan? Also, ne, weil dann kriegt man so oft, wo ein Wille ist, dort ist auch ein Weg. Oder heute kann es ja jeder schaffen. Ja, also nehmen wir mal das Buch, das Beispiel, ein Buch zu schreiben. Ja, so nach dem Motto, hey, heute kann doch wirklich jeder Autor werden oder Autorin werden. Das heißt, es gibt manchmal Menschen, die uns eben das Gefühl geben, dass wir zu wenig gemacht haben, dass wir nicht mutig genug waren. Und ich frage mich so, wie kritisch sind solche Aussagen? Also wie bewertest du das, wenn dann so wir die Feedbacks geben oder auch vielleicht anderen geben, hey, weil auf der einen Seite ist das ja was Positives. Wir wollen ja vielleicht die auch motivieren und sagen, hey, hast du denn schon wirklich alles getan? Gibt es da nicht noch das und das? Aber ich kann mir vorstellen, bei Menschen, die sich eh schon überfordert fühlen, das ist ja dann nochmal so ein Schlag auf den Kopf irgendwie, oder? Die dann sagen, ja stimmt, ich hätte echt noch das und das machen müssen oder können.
Also da kommt es auf dieses Ausmaß an. Und diese Narrative, die haben erstmal eine schützende Funktion, weil sie nämlich signalisieren, das Leben ist gerecht. Wenn du dich nur genug anstrengst, dann kannst du es schaffen. Und wenn wir uns eingestehen, dass das nicht so ist, dann müssen wir uns gleichzeitig eingestehen, dass die Welt ungerecht ist, dass es eben nicht nur an uns liegt, sondern auch an den Umständen, wo wir hineingeboren werden oder von irgendwelchen Schicksalsschlägen. Und das ist eine brutale Erkenntnis, weil das ja erstmal bedeutet, dass eigentlich mein eigener Einfluss deutlich geringer ist, als ich dachte, dass ich schon auch abhängig bin von Kräften, die ich nicht kontrollieren kann. Insofern ist das ein gesellschaftliches Schutznarrativ. Das Problem ist nur, dass es verdammt ungerecht ist, weil es gibt ja Menschen, die kommen in ganz schwierige Lebenslagen, ohne dass sie irgendetwas dafür können, aufgrund von Armut oder Krankheit oder anderen Krisen, die im Leben auftauchen. Und wenn wir da weiter den Leuten erzählen, hey, jeder ist seines Glückes Schmied, jetzt streng dich doch mal weiter an, ist das einfach, Victim Blaming, könnte man sagen. Mhm. Das ist auch ein weiteres Beispiel, finden wir auch da zum Beispiel bei Vergewaltigung. Warum schiebt man Opfern die Verantwortung zu? Weil man gerne diese Illusion aufrechterhalten möchte, dass man es selbst in der Hand hat, was einem widerfährt. Also ja, und ich glaube, da sollten wir einfach hinschauen und uns auch eingestehen, dass beides ja gleichzeitig wahr sein kann. Also gleichzeitig habe ich ja schon gewisse Dinge in der Hand und es ist gut, sich anzustrengen und einzubringen und lange auch für eine Sache zu arbeiten und zu ackern. Und diese Haltung, die dürfen wir auch verkörpern und anderen mit an die Hand geben. Wir müssen gleichzeitig aber auch im Hinterkopf behalten, dass das nicht alles ist, dass es auch Widrigkeiten gibt im Leben, die Menschen Lebenswege verbauen oder die zu Unrecht führen, zu großem Leid, ohne dass die betroffene Person Verantwortung dafür trägt.
Vielleicht passt dazu aber ein ganz gutes Zitat, denn ich habe eine tolle Podcast-Folge gehört und dort wurde der, ich kannte ihn vorher nicht, den tschechischen Menschenrechtler und Politiker Václav Havel, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, auf jeden Fall hat der was Tolles gesagt, ich zitiere ihn kurz: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ist das so eine Haltung, die wir vielleicht mit in unserem Alltag reinnehmen können, dass es eben gar nicht darum geht, auf das Ergebnis zu schauen quasi? Ne? Es muss gut ausgehen, es muss erfolgreich sein, sondern sich die Frage zu stellen, gibt mir das sozusagen Sinn? Wie stehst du zu diesem Zitat? Also ich wiederhole es nochmal, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
Super Zitat, extrem klug und total stimmig, auch vor dem Hintergrund von psychologischer Forschung. Denn wir wissen, dass es deutlich hilfreicher ist, Dinge zu tun, nicht nur für ein konkretes Ziel, sondern aufgrund einer bestimmten Wertehaltung. Unsere Welt ist ja sehr schnelllebig, vieles liegt nicht in unserer Hand. Wir haben vielleicht ein Ziel und dann kommen äußere Faktoren, die uns das aber verbauen, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Und was hilft in dieser Gemengelage ist, wenn wir grundlegende Werte haben, nach denen wir unser Leben ausrichten. Dass ich zum Beispiel sage, ich arbeite an diesem Projekt, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist, dass ich mich da einsetze in diesem Bereich. Und wenn wir etwas machen aufgrund der inneren Haltung und nicht für ein Ziel, dann gibt uns das Sinn und Energie. Und ob das dann gelingt im Einzelfall, wird letzten Endes sekundär. Und diese Grundhaltung ist etwas, was Menschen enorm trägt, gerade in Krisenzeiten, wenn es hart auf hart kommt.
Du hast es in deinem Buch so ein bisschen erwähnt, dass Sinn schön und gut ist, aber aufgrund von jetzt hinsichtlich Zufriedenheit oder Glück, dass das gar nicht so einen großen Impact hat. Also Menschen, die einen Sinn erleben, gar nicht unbedingt glücklicher sind. Aber du hast irgendwie in die Richtung geschrieben, dass es uns vor Belastungen aber schützt. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, wie sehr jetzt dieses Sinnhafte, wenn wir das in unserem Leben finden, für eine Tätigkeit, für einen Beruf, für andere Hobbys vielleicht auch oder für, weil wir als Ehrenamt irgendwo tätig sind, warum uns das so sehr dann vor Belastungen schützt, in solchen Krisen, wie du es ja sagst?
Weil ich dann in der Situation trotzdem Gefühl habe, das Ganze hat Sinn und Fuß, ich weiß, wofür ich das tue. Angenommen, du gründest eine Charity-Organisation, um einer bestimmten Gruppe an Menschen zu helfen und das ist jetzt super stressig. Du findest keine Investoren, ganz viele organisatorische Abläufe klappen überhaupt nicht, wie du dir das vorstellst. Das Geld wird knapp und eine Katastrophe jagt die nächste. Wahrscheinlich würdest du trotzdem dranbleiben und weitermachen, weil du vor Augen hättest, warum du das alles tust, weil du diese Vision hast und weil du glaubst, dass das einen Impact und einen Unterschied macht. Und ja, Sinn trägt uns durch schwere Zeiten hindurch. Wer das gezeigt hat, war Viktor Frankl, jüdischer Psychiater, der hat das KZ überlebt. Der hat sich schon vor dieser Zeit Gedanken gemacht zum Thema Sinn und hat danach, nach dem Krieg, sich auch mal angeschaut, wer denn sonst diese Zeit im KZ überlebt hat und festgestellt, das waren überwiegend Menschen, die ein Wofür hatten. die ganz klar gesagt haben, ich habe einen Sinn im Leben, einen Wofür. Und das hat sie hindurchgetragen durch diese unfassbar schwere Zeit. Und das gilt quasi für alle Lebensumstände, gerade wenn sich große Ziele zerschlagen.
Sehr gut. Das heißt, wir haben über das Umfeld jetzt gesprochen, wir haben auch über den Sinn gesprochen, wir haben schon über die Erfahrung gesprochen. Ich hatte ja eben diese vier Quellen vorgelesen oder aufgezeigt. Und eine Quelle war noch, wie wir innere Zustände begegnen. Und da möchte ich mit dir jetzt noch ein bisschen reingehen, weil ich glaube, viele kennen diesen inneren Zustand. Wir liegen auf der Couch und schon rattern unsere Gedanken los, eine E-Mail, die ich nicht verschickt habe, das Geschenk, was ich noch am Wochenende besorgen muss, hatte ich eigentlich gestern den Freund, die Freundin zum Geburtstag gratuliert und. Eine gute Nachricht, und das hat mir auch so ein bisschen beruhigt, was ich in einem Buch gelesen habe, denn du hattest im Buch die Forschung bzw. den Effekt Zeigarnik-Effekt aufgezeigt. Dass es was ganz Normales ist, dass wenn wir was unerledigt haben, dass das in unserem Kopf sehr präsent ist. Vielleicht magst du das nochmal aufzeigen, was hat es damit auf sich mit diesem Effekt und was würdest du uns denn jetzt empfehlen, wenn wir auf einer Couch liegen, auf den Bus warten und es rattern die Gedanken los, was wir alles noch nicht erledigt haben, weil das erzeugt ja dieses Gefühl, es ist zu viel, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch das machen, ich muss noch das erledigen und wir denken, oh Gott, wir haben gar keine Zeit dafür, 2 Tage später denken wir haben alles geschafft eigentlich.
Also wer das erforscht hat, war Bluma Zeigarnik, das war eine Psychologin, die hat in einem Wiener Kaffeehaus schon vor über 100 Jahren die Kellner beobachtet und festgestellt, dass sie sich super gut gemerkt haben, wer sich was bestellt hatte, Apfelstrudel, Sahne, Kaffee und so weiter. Und sobald Gäste bezahlt hatten, verschwand diese Erinnerung. Das war dann wie ausgelöscht. Und sie hat daraus abgeleitet, das wurde auch später gut erforscht, dass eben Unerledigtes, was noch nicht abgeschlossen ist, dass das Energie zieht, dass uns das weiter beschäftigt. Macht ja auch irgendwie Sinn, denn wir wollen die Sachen zum Abschluss bringen. Mhm. Und so ist das heute noch. Stichwort Mental Load. Wir haben ja häufig so ganz viele diffuse Kleinigkeiten im Hintergrund. Arzttermine, Geburtstagsgeschenke, neue Kleidung für die Kinder und, die an für sich jetzt gar nicht so dramatisch werden, aber in der Summe irgendwie uns total zerfasern. Und da ist mein Lieblingstipp, das wirklich mal aufzuschreiben, alles, was in meinem Kopf ist, weil schon alleine dieses Aufschreiben, das Verorten auf einem physischen Blatt Papier entlastet. Einmal, weil das dann konkret ist, greifbar. Das ist nicht mehr nur dieser Nebel in meinem Kopf. Und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, ich habe das hier geparkt, ich kann das loslassen. Und wenn ich mich dem wieder widmen will, dann ist das auf dem Blatt Papier, es geht nichts verloren. Und man kann so auch sehr gut die Dinge ordnen, zum Beispiel durch 3 Kreise. Ich kann mir einen mittleren Kreis aufzeichnen, wo ich reinschreibe, was ist wirklich wichtig und dringend, was mache ich heute, jetzt, das nächste To-Do. Dann im mittleren Kreis Dinge, die wichtig sind, aber nicht so dringend. Da kann ich mir überlegen, wann möchte ich mich dem widmen. Und ganz außen der ganze Ballast, den man vielleicht auch delegieren oder loslassen kann.
Jetzt sind es aber ja nicht nur die unerledigten Sachen in unserem Kopf auf der Couch, sondern sind ja jetzt momentan auch, wir haben eben drüber gesprochen, natürlich auch sehr die negativen Schlagzeilen, Kriege, andere Unsicherheiten, Stellenabbau in der Wirtschaft und. Wie sehr beeinflusst oder wie beeinflussen solche negative Nachrichten unser Gefühl, unsere Psyche? Du hast auch in deinem Buch Stichwort Mean Word Syndrome was geschrieben, was ich total spannend fand. Also wie sehr beeinflussen uns diese negativen Schlagzeilen eigentlich? Wie beeinflusst das unsere Psyche?
Also einmal ist das wie so ein Katalysator dieses Ohnmachtsgefühls, wenn ich das Gefühl habe, der Alltag wächst mir sowieso über den Kopf und dann lese ich noch zusätzlich diese ganzen Horror-News in der Zeitung, dann habe ich ja wirklich das Gefühl, mein Leben, die Welt, hier geht alles den Bach runter. Und wenn wir über längere Zeit so viel Negatives sehen, fangen wir an, das Negative in der Welt massiv zu überschätzen. Es ist einfach so, dass in den Nachrichten fast ausschließlich oder deutlich mehr Negatives berichtet wird, weil unsere Gehirne da viel stärker drauf anspringen. Deswegen ist das immer wahnsinnig selektiv. Und Negatives lässt sich auch gut in Bilder fassen. Eine Brandkatastrophe liefert ja direkt Bilder, die um die Welt gehen. Und abnehmender Welthunger kann ich jetzt nicht so gut abbilden. Also es ist etwas, was sich einbrennt und langfristig zu der Überzeugung führt, dass die Welt schlecht ist. Und es kann dann passieren, dass wir anfangen, anderen Menschen zu misstrauen, dass unsere Sicht auf das Leben, auf die Zukunft immer negativer wird und wir dann irgendwann resignieren.
Aber wie schaffen wir es jetzt da, in dieser Situation Halt und Orientierung zu finden, ohne dieser ganzen Realität zu entziehen? Denn ich hatte auch mit Daniel Schreiber gesprochen, der ja ein Buch jetzt rausgebracht hat mit Liebe, also ein Aufruf. Mhm. Und er hat auch gesagt, weil es gibt viele Menschen da draußen, die ja dann in ihrer Scheinwelt leben, also die dann Augen schließen und sagen, okay, das ist jetzt zu viel Negatives, ich gucke keine Nachrichten mehr und meine Welt, meine Bubble, das ist doch alles schön und alles gut. Aber dieses Schweigen, dieses sich zurückziehen, das hat ja noch nie jemandem geholfen oder auch noch nicht der Gesellschaft. Also ich frage mich so, wie sehr schaffen wir es auf der einen Seite, die Augen nicht vor der Realität zu verschließen, weil das kann ja jeder einfach sagen, ab heute, ich höre mir einfach keine Nachrichten mehr an. So, ne? Aber ich finde, das ist ja nicht die Lösung. Also was würdest du sagen oder wie gehst du damit um? Was ist deine Strategie?
Auch hier kommt es wieder auf das Maß an. Es hilft sehr, den Konsum zu begrenzen, dass ich mich in einem festen Zeitfenster informiere über die Weltlage, natürlich auch über Negatives, dass ich gleichzeitig aber auch das Positive auf der Welt würdige, um es nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dann kann ich mir ja überlegen, was kann ich selbst denn tun? Wie könnte ich mich einbringen? Zum Beispiel, wenn ich merke, Populismus ist ein Thema, wie kann ich mich denn einbringen in meiner Gemeinde, in der Nachbarschaft? Was kann ich tun, damit Menschen zusammenkommen, damit Initiativen entstehen und so weiter? Und sich auch immer wieder klar machen, es ist niemandem damit geholfen, wenn wir uns aufreiben, wenn wir uns fertig machen, wenn wir uns stundenlang das alles reinziehen. Genauso wenig natürlich auch, wenn wir uns abschirmen und gar nichts mehr konsumieren, sondern es kommt immer darauf an, das so ein bisschen balanciert im Blick zu halten und sich dann konstruktiv zu überlegen, was kann ich denn tun? Und da dürfen wir auch einen hoffnungsvollen Blick haben, denn es gibt ja ganz viele Entwicklungen auf der Welt, die sind super positiv. Auch KI zum Beispiel ist ja ein Thema, was von vielen Leuten verteufelt wird, die ganzen Gefahren und so. Das Ganze birgt aber gleichzeitig auch Chancen. Und diese Chancen, die positiven Entwicklungen und so weiter, die dürfen wir uns auch mal anschauen und überlegen, was machen wir denn daraus? Wie können wir als Gesellschaft maximal davon profitieren?
Und vielleicht zwei gute Nachrichten zum Ende, die ich aus deinem Buch mitgenommen habe. Die erste ist, kannst du nochmal im Detail dann erklären, denn in jedem Jahrzehnt dachten die Menschen oder glaubten die Menschen, kurz vor dem Niedergang zu sein. Also, dass alles hoffnungslos verloren ist, oder? Also es ist jetzt nicht nur unser Gefühl so, anscheinend in den letzten Jahrzehnten gab es immer dieses Gefühl. Und wir können uns ja mal anschauen, wo es hin uns geführt hat, also ne, jetzt heute.
Ja, da gibt es eine ganz spannende Übersichtsarbeit aus 2023. Da haben sich Forschende Millionen Datenpunkte angeschaut, über viele Jahrzehnte hinweg, in über 60 Ländern und haben zeigen können, dass Menschen überall zu allen Zeitpunkten immer die Überzeugung hatten, es geht den Bach runter, die Welt wird schlechter. Ist ja auch etwas, was schon die antiken Philosophen gesagt haben, dass der Jugend nicht mehr zu helfen ist, dass die Gesellschaft verroht, die Sitten verkommen und so weiter. Und warum entsteht das? Weil wir einmal im Hier und Jetzt einen negativen Blick haben. Da fokussieren wir uns vor allen Dingen auf Schwierigkeiten und Probleme. In der Rückschau verklärt sich aber unser Blick. Da tendieren wir dazu, Dinge positiver wahrzunehmen. Auch das hat einen Schutzeffekt, weil wir unser Leben so als stimmiger und kohärenter wahrnehmen und uns da Stabilität verleiht. Und wenn ich jetzt natürlich die Vergangenheit rosa-rot betrachte und die Zukunft als tiefschwarz, dann entsteht dieser Eindruck von, oh Gott, es wird alles immer schlimmer.
Also ist es gar nicht so vorteilhaft, immer zurückzuschauen. Also es macht ja auf der einen Seite Sinn, zurückzuschauen, was hat man schon alles geschafft? Ne? Das stärkt ja auch die Selbstwirksamkeit, sich da nochmal klar zu machen, welche Hindernisse habe ich schon überwunden und wo war es schon schwierig und wie bin ich da rausgekommen? Aber wenn ich dir jetzt so folge, dann macht es ja gar nicht so viel Sinn, immer in diese Vergangenheit zu schauen, weil wir ja dann eine gewisse Verzerrung in unserer Wahrnehmung haben.
Man kann das schon machen, aber man sollte sich auch überlegen, was ist denn in der Vergangenheit auch schlecht gewesen, was wir jetzt vielleicht vergessen haben oder verharmlosen und was ist gleichzeitig in der Gegenwart positiv, was hat sich verbessert, was für Chancen tun sich aus.
Und die zweite Nachricht, ich habe ja gesagt, es gibt zwei gute Nachrichten noch zum Ende. Und das fand ich besonders spannend. Das konntest du auch im Buch mit der Forschung zeigen, dass egal, ob wir positive Momente erleben oder negative Momente. Und wirklich negative Momente, du hast geschrieben von sogar ein, dass man das Kind verliert als Mutter oder als Vater, dass das Wohlbefinden des jeweiligen Menschen nach so einem Ereignis wieder auf das, in Anführungsstrichen, Normalwohlbefinden wieder zurückkehrt. Das ist ja auch eigentlich eine gute Nachricht, dass es kurzfristig uns wirklich sehr schlecht geht und wir da wahrscheinlich auch sehr dran zu knabbern haben, aber langfristig betroffen, dass wir das einfach im Kopf haben, den meisten Menschen geht's, was das Wohlbefinden angeht, kommen sie wieder zurück.
Ja, und was uns das vor allen Dingen zeigt, ist, dass unser Wohlbefinden, unser Glück im Alltag weniger von den großen Dingen abhängt. Ob ich jetzt im Lotto gewinne, ob ich super erfolgreich bin, durchstarte,
heirate und so oder Kinder bekomme.
Genau, ja. Das sind ja oft so einzelne Momente, die wir total glorifizieren, auf so ein Podest heben. Die Forschung zeigt aber, es sind eher die kleinen, unscheinbaren Momente, die sich mit der Zeit aufsummieren. Bin ich jemand, der Glücksmomente im Alltag genießen kann, der die Ruhe behält, der im Alltag hier und da durchatmet. Diese vielen kleinen Momente, die addieren sich auf über die Zeit und speisen unser Wohlbefinden. Und genau da können wir auch ansetzen, wenn wir unser Wohlbefinden verbessern möchten.
Eva, wir haben immer eine Abschlussfrage bei uns im Podcast, denn das Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Stell dir jetzt vor, du hast die Handynummer von allen Menschen aus Deutschland und kannst auf einen Knopfdruck eine Nachricht quasi an diese Menschen verschicken. Was würdest du denen gerne mitgeben? Was wäre diese eine Sache, die wir anders machen können oder sollten im Alltag? Was würdest du dir wünschen, was wir anders machen, heute oder ab morgen?
Den Moment mit Abstand betrachten. Ich würde sagen, überlegt euch doch mal bei den Dingen in eurem Alltag, wie wichtig sind die noch in 10, 20 Jahren an eurem Lebensende? Oder wenn ihr von hinten zurückschaut auf das Leben, was müsste denn dann passiert sein, damit euer Leben erfüllt ist? Weil so erkennen wir gut, trotz dieser ganzen Stressoren und Sachen, die uns im Alltag so rausreißen, können wir so sehr gut erkennen, was ist denn eigentlich wirklich wesentlich für mich, für mein Glück.
Und setzt du dich dann irgendwie an den Tisch und schreibst auf? Ich stelle mir das sehr schwer vor, ne? Ich kenne das selbst. Man kriegt eine E-Mail, man kriegt eine Absage und auf einmal ist die ganze Welt, denkt man, das ganze Leben ist sozusagen in Anführungsstrichen zermürbt und ne, nichts gelingt und so. Klar, zwei Tage später denkt man, alles ist doch gut, aber in diesem Moment ist es dann wieder dieses Aufstehen, Bewegen, Atmung oder was hilft dir besonders dann in dem Moment, um Abstand zu gewinnen?
Ja, so große Enttäuschungsmomente kenne ich natürlich auch, dass man dann da so sehr reingerät und tatsächlich versuche ich das. Also ich mache da eine Pause und ich rede da auch mit anderen drüber. Das hilft mir immer mit guten Freunden, die auch so eine positive Haltung haben, denen davon zu erzählen und naja, häufig jammert man sich dann gern mal aus. Ich finde, das tut auch gut und kann manchmal entlasten. Aber ich finde sehr, wenn man andere hat, die einem helfen, diese Perspektive wieder gerade zu rücken und zu erkennen, dass es auf diese eine Sache vielleicht doch nicht so sehr ankommt.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für den Impuls und auch für deine Zeit. Wer jetzt sagt, er möchte mehr über Eva hören oder über das Thema, du hast schon viele Bücher geschrieben. Das heißt, man findet auch das ein oder andere Buch schon von dir, alles unter Eva Asselmann. Und dein neuestes Buch, das heißt Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Viel Forschung, viele Beispiele, aber auch viele Übungen mit drin. Also wer da in die Tiefe reingehen möchte, das Buch hilft dir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt auch noch ein paar andere Bücher, alles unter Eva Asselmann im Internet zu finden. Eva, vielen, vielen Dank.
Danke, Jonas. Das war ein sehr tolles Gespräch.